Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Ilmenreich. Markusplatz, Markusdom und Dogenpalast, ab in die Vivaldi-Kirche, rasch noch über die Rialto-Brücke und dann völlig aus der Puste in eine Gondel plumpsen und über den Canal Grande schippern. Weit mehr als 100.000 Menschen absolvieren an manchen Tagen dieses Venedig-Programm. Von einer ständigen Vergewaltigung der Stadt durch den Tourismus spricht die Journalistin und Schriftstellerin Petra Reschi. Sie lebt seit mehr als 30 Jahren in Venedig. Gleich bei uns ein Gespräch mit ihr über das neue Eintrittsgeld für einen Besuch in der Altstadt. Und wir blicken auch nach Paris, wo sich der Louvre ab heute mit einer Ausstellung am kulturellen Rahmenprogramm der Olympischen Spiele beteiligt. Los geht's aber mit Tanz. Der Dachverband Tanz Deutschland zeichnet Jahr für Jahr mit dem Deutschen Tanzpreis, wie es heißt, überragende Persönlichkeiten des Tanzes aus. Kein Wunder also, dass die Liste der Trägerinnen und Träger die Big Names aufweist. Und heute kommt mit Sascha Walz ein solcher großer Name hinzu. Die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin habe mit ihrer Kunst die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes seit Beginn der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt, so die Worte der Jury. Ich habe mit der Tanzkritikerin Dorion Weigmann gesprochen, die erst vor wenigen Wochen in dieser Sendung über Sascha Walz berichtete. Anlass war die jüngste Choreografie bei den Osterfestspielen in Salzburg zur Musik von Bachs Johannes Passion. Wenn ich es noch richtig im Ohr habe, Frau Weigmann, waren Sie sehr angetan von dem Abend in Salzburg. Und dass Sascha Walz jetzt mit dem Deutschen Tanzpreis die wichtigste Auszeichnung der Sparte zugesprochen bekommt, überzeugt Sie das auch?
Absolut. Also ehrlich gesagt, als ich es gehört habe, dachte ich zuerst, wieso Sascha Walz hat sie es nicht längst bekommen? Sie ist also längstens überfällig für diese Ehrung, muss man sagen. Und es ist eine absolut überzeugende Wahl, wenn man sich ihre ganze Karriere anguckt, wenn man sich ihre Kunst anguckt. Sie ist, finde ich, auch in den letzten Jahren einfach noch unglaublich gewachsen. Sie ist irgendwie bei sich selber angekommen und hat eine Souveränität gewonnen, die sie in jungen Jahren Er hat es schon, aber ja, sie hat da einen ganz tollen Weg hingelegt.
In der Jurybegründung ist die Rede von Sascha Walz unverwechselbarer choreografischer Handschrift. Sie haben es gerade schon so ähnlich mit anderen Worten gesagt. Ja. Was würden Sie denn sagen? Was unterscheidet Sascha Walz von Kolleginnen und Kollegen?
Also erstmal unterscheidet sie ganz sicher, dass sie eben nicht nur in Anführungsstrichen Choreografin ist, sondern sie hat ja wirklich seit den 90er Jahren in Berlin ein eigenes Ensemble, was verdammt schwierig ist. Sie hat Räume zusammen mit ihrem Mann und künstlerischen Partner Jochen Sandig Räume für die Kunst entwickelt. Zunächst die Sophiensäle, später das Radialsystem. Und sie hat Oper gemacht. Also sie ist sehr vielseitig. Das unterscheidet sie ganz deutlich, denke ich, von vielen, die im Tanzbereich unterwegs sind. Und was ihre Handschrift angeht, da würde ich eben auch sagen, sie hat angefangen in den 90er Jahren in Deutschland. Sie ist in Rotterdam und New York ausgebildet. Sie hat angefangen mit, sagen wir mal, eher leichten Stücken. Sie hat damals auch wirklich so den Zeitgeist mitgenommen. Wer sich erinnert an ihre Travelogue-Trilogie, da ging es um Wohngemeinschaften, dann ging es in Allee der Kosmonauten eben um das Erbe der DDR. Dann hat sie 2000 im Grunde einen Switch gemacht zu eher so einer körperorientierten Phase, wo sie ja auch dann an der Schaubühne kurzzeitig war, ist dann in einen ganz expressionistischen Tanz gegangen und jetzt, ich würde eigentlich sagen, seit Corona ist sie in irgendeiner Form so ganz unverwechselbar bei sich selbst angekommen. Also wenn man sich anschaut, sie hat 2021 in C gemacht, das ist eines der Signaturstücke des Minimalismus. Und was sie daraus gemacht hat, ist so eben auch minimalistisch und schnörkellos und zugleich so bewegt und dynamisch, dass es einfach eine Sensation war, das muss man schon sagen. Und mit ihren letzten Stücken Beethoven, da hätte sie früher wahrscheinlich so doch was eher Schweres draus gemacht. Das ist sehr beschwingt und die Johannespassion ist einfach wirklich ganz, ganz bei Bach und trotzdem ein großes choreografisches Werk geworden.
Im vergangenen Jahr haben ja gleich 4 Tanzpersönlichkeiten den Deutschen Tanzpreis erhalten. Alle frühere Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ensemble von Pina Bausch. Mhm. Kurzum, weder im letzten noch in diesem Jahr ging der Deutsche Tanzpreis an Vertreterinnen oder Vertreter des Balletts. Wie deuten Sie das?
Ich finde, dass das kein Grund ist, in irgendeiner Form zu lamentieren, weil sowohl im letzten als auch in diesem Jahr mit Sascha Walz das doch eine wirklich sehr starke Wahl ist. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man jetzt ins Ballett geguckt hätte, dann hätte man vielleicht John Neumeier zum dritten Mal. Der hat es wirklich schon zweimal gekriegt, dann ausgezeichnen können, weil er halt dieses Jahr dann wirklich das Hamburg Ballett abgibt. Man hätte auch so jemanden wie Eric Gauthier, der einfach den Tanz des Balletts sehr in die Breite trägt, nehmen können. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, einfach auch mal im Zeitgenössischen zu bleiben. Und nächstes Jahr ist eine neue Chance.
Nächstes Jahr ist eine neue Chance. Der Deutsche Tanzpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Es gibt aber auch noch zwei Zusatzauszeichnungen mit je 5.000 Euro dotiert. Der Preis fürs Lebenswerk geht an Dieter Heidkamp. Der war bis letztes Jahr als Professor an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Auch das eine verdiente Ehrung, Dorian Weigmann?
Ja. Ja, Dieter Heidkamp gehört wirklich zu denjenigen, die sehr stark vom Grunde klassischen Tanz weg in Körpertechniken gegangen sind, die relativ neu waren in Deutschland. Das hat er sehr ausgebaut. Er ist ein großer Allianzenschmiede für den Tanz und insofern ist das ist absolut auch eine überzeugende Wahl, würde ich sagen, ja.
Ja, und last but not least, die Ehrung für eine herausragende Entwicklung geht an das Netzwerk Explore Dance, Tanz für junges Publikum. Wofür steht dieses Netzwerk?
Dieses Netzwerk steht tatsächlich für exzellente Produktionen für junges Publikum. Die arbeiten mit sehr, sehr guten Choreografen und Choreografinnen zusammen, lassen die Stücke entwickeln und schicken die durch ganz Deutschland, kann man sagen. Und das sind tolle Stücke und es ist wirklich etwas, was genau in die Richtung Zukunft geht, im Sinne von, da wird Audience Development wirklich ernsthaft betrieben. Und da schließt sich auch in gewisser Weise eben der Kreis zu Sascha Walz, die ja selber auch eine Jugendcompany hat. Auch das ist ein sehr schönes Signal, das sozusagen in so eine Rundung reinzubringen bei diesem Tanzpreis 2024.
Ein Preisregen für die deutsche Tanzszene und eine einverstandene Tanzkritikerin, Dorian Weigmann. Wir sprachen über den Deutschen Tanzpreis bzw. die Deutschen Tanzpreise 2024. Ab morgen bittet Venedig zur Kasse. 5 Euro pro Tag und Nase. Den sogenannten Contributo di Accesso muss zahlen, wer die Altstadt von Venedig besuchen, aber nicht über Nacht bleiben möchte. Per Online-Buchung und QR-Code soll man sich den Weg in die Stadt bahnen. Das Ziel, die überbordenden Touristenströme sollen sich besser verteilen. Oder, wie sagt es Venedigs Bürgermeister Luigi Prugnaro, mit der Maßnahme wolle man die Stadt schützen und wieder lebenswert machen. Ob der 3-monatige Testbetrieb Aussicht auf Erfolg hat, das wollten wir von Preta Rareski wissen. Die Journalistin und Schriftstellerin lebt seit mehr als 30 Jahren in Venedig, liebt die Stadt und schimpft schon mal auf deren Verwaltung. Vom Leben in Venedig schrieb sie zuletzt in ihrem Buch »Als ich einmal in den Canal Grande fiel«. Ich habe Petra Reski gefragt, glauben Sie an das Versprechen, dass sich mit 5 Euro Eintrittsgeld die Touristenmassen lenken lassen, weil Besucher auf die kostenfreien Tage ausweichen werden?
Nein, und das ist auch eigentlich gar nicht die Absicht, ne? Also man muss irgendwie ganz klar sehen, dass damit keinerlei Beschränkung des Tourismus angestrebt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es sind gleichzeitig 4 neue Wasserverbindungen vom Festland nach Venedig geschaffen worden. Also hier ist überhaupt nicht die Absicht, diesen Massentourismus zu beschränken. Ganz im Gegenteil. Abgesehen davon, ich meine, man muss bedenken, eine Fahrt mit dem Vaporetto kostet irgendwie 9,50 Euro. Da wird sich jemand also nicht von 5 Euro davon abhalten lassen, Venedig zu besuchen.
Was ist denn die Absicht? Oder um es anders zu sagen, wie verkauft denn der Bürgermeister Prugnaro, der ja ein Mitte-Rechts-Politiker ist, wie verkauft er denn diese 5 Euro?
Letztes Jahr im Herbst, wir erinnern uns, stand ja Venedig wieder kurz davor, auf die sogenannte schwarze Liste gesetzt zu werden. Und dann zog der Bürgermeister dieses Eintrittsgeld aus dem Hut und darauf ist die UNESCO reingefallen, in dem Sinne, dass dann sie davon ausgegangen sind, dass es eben damit eine Beschränkung verbunden ist. Aber damit ist ja keine Beschränkung verbunden, wie ich schon gesagt habe, denn es gibt keine Höchstzahl für Besucher in Venedig. Und ganz abgesehen davon sind also im Grunde diejenigen, die keinen Eintritt zahlen, müssen irgendwie fast schon in der Mehrheit. 70% der Tagestouristen kommen aus dem Veneto und die müssen schon mal nichts bezahlen. Ja. Es geht im Wesentlichen darum, eigentlich Daten abzuschöpfen. Und das beunruhigt uns in Venedig sehr, denn wir als Venezianer sind auch gezwungen, rein theoretisch jeden, also der uns jetzt besuchen will, zu melden, also die Daten anzugeben, damit er einen QR-Code dann kriegt. Und das heißt also, dass diese ganzen Daten, die gesammelt werden, im Übrigen, so steht das auch in diesem Privacy, wenn man auf diese Webseite da geht, können diese Daten auch noch an Dritte, private oder öffentliche weitergegeben werden. Das heißt also, es gibt auch jetzt schon Unternehmen, die damit werben, mit dem sogenannten Smart Control Room der Stadt Venedig zusammenzuarbeiten. Das heißt also, wir wissen nicht, was mit unseren Daten geschieht und das finden wir eben halt sehr beunruhigend und darum kümmert sich jetzt im Übrigen auch gerade der oberste Datenschützer in Italien.
Ja, die Frage ist nämlich, was genau vermuten Sie, was fürchten Sie, was passiert, dass noch mehr Gäste angelockt werden sollen, weil man genau weiß, wer wann gerne kommen möchte?
Also anders können wir uns das nicht erklären. In keinster Weise wird der Tourismus eingeschränkt. Venedig ist die Stadt mit den meisten Airbnb in Italien. Wir haben weniger als 49.000 Einwohner und 50.000, mehr als 50.000 Übernachtungsbetten, sowohl Airbnb als auch Hotels. Also das einzige Ziel besteht darin, die letzten Venezianer zu eliminieren. Und das angesichts der Tatsache, dass pro Jahr ungefähr 1.000 Venezianer die Stadt verlassen, können sich dann ausrechnen, wie lange das noch dauert.
Aber was soll dieses Ziel wirklich bringen? Also auch ein großer Tourismus braucht natürlich Leute, die sich kümmern. Also von der Gastronomie angefangen, über die Museen, über die vielen denkmalgeschützten Gebäude. Also ganz ohne Venezianerinnen und Venezianer kann es ja nicht funktionieren.
Naja, aber jedenfalls nicht welche, die hier in Venedig wohnen. Venedig leidet ja vor allen Dingen unter dieser Zwangsehe mit dem Festland, die seit dem Faschismus gilt. Das heißt also, wir werden eben vom Festland regiert. Venedig wird zu einer Art Pompeji werden, ja. Anders kann man das nicht betrachten.
Ja, ich wollte es gerade sagen, womöglich zu einer Art Disneyland, das morgens aufgeschlossen wird und abends wieder abgeschlossen wird. Ist das sozusagen Ihre Albtraumvorstellung?
Absolut. Und wir haben dann eben auch aus dem Grunde, gibt es ja irgendwie unendlich viele Bürgerinitiativen hier, aber unter anderem gab es dann eben eine Initiative, die heißt Free Venice from Ticket. Da haben also ganz viele, nicht nur namhafte Venezianer, sondern auch enorm viele europäische Kulturschaffende unterzeichnet, wie zum Beispiel Pierre Rosenberg, der langjährige Direktor des Louvre, Regisseure wie Patrice Leconte und Colline Serrault, Schauspieler wie Katharina Thalbach und Joachim Kroll, Schriftsteller wie David Wagner oder Donna Leon. Also wir hier in Venedig sind derart auf verlorenen Posten. Wir hoffen nur auf die Unterstützung aus dem Ausland.
Stichwort Kunst und Kultur. Gerade sind ja auch besonders viele Gäste in Venedig. Wir berichten auch in unserer Sendung über die aktuelle Kunstbiennale. Im September werden wir wieder über die Filmfestspiele berichten. Die Kultur lockt also nochmals mehr Gäste nach Venedig. Wünschen Sie sich, dass auch die Veranstalter in die Pflicht genommen werden und sozusagen zu ihren Verbündeten werden?
Ja, aber leider können wir davon auch noch nicht sprechen, denn die Biennale droht ja auch inzwischen Venedig aufzufressen. Also hier kann man sagen, dass hier jeder halbverfallene Schuppen inzwischen an die Biennale vermietet wurde. Ja. Das ist natürlich irgendwie auch ein Problem, dass sich die Biennale jetzt inzwischen auf die ganze Stadt ausgeweitet hat und viele darauf warten, eigentlich nur ihre Palazzo-Etage und so weiter eben an die Biennale zu vermieten für Ausstellungen. Das ist natürlich auch ein Problem für uns geworden. Mich hat auch bei der ganzen Berichterstattung rund um das Eintrittsgeld aufgeregt, dass die Journalisten mehr oder weniger irgendwie sich zu einer Art Servicepersonal des Bürgermeisters entwickelt haben und keiner hat irgendwie versucht, mal ein bisschen nachzufragen, was denn wirklich die Hintergründe sind, sondern es geht im Wesentlichen darum, wie man an das Ticket kommt. Und ich denke mal, es ist eigentlich schon fast eine Pflicht, hier zivilen Ungehorsam zu praktizieren bei dem Ticket.
Wie könnte der aussehen?
Einfach nicht bezahlen.
Frau Reski, wir sprechen mit Ihnen ja jetzt ganz bewusst, während Sie anmahnen, dass zu wenig Journalistinnen und Journalisten kritisch hinterfragen. Sie bezeichnen den Tourismus in Venedig als Monokultur. Wenn wir jetzt mal in der Sprache der Bodenkultur bleiben, welche Bewirtschaftung schlagen Sie denn vor, um Venedig wieder, jetzt will ich noch einmal den Bürgermeister zitieren, wieder lebenswerter zu machen?
Wir hatten ja nach Covid die Hoffnung, dass das als Zeichen gewertet werden würde, dass es so nicht weitergeht. Aber es ging noch weiter und noch schlimmer eigentlich als vorher. Beispielsweise, das Mindeste müsste ja nun sein, dass Airbnb eingeschränkt wird. Ja. Die Schulen schließen aufgrund der wenigen der Einwohnerzahl, die immer niedriger wird, schließen viele Schulen. Ja. Handwerksbetriebe, alles, was irgendwie zu Venedig gehört, eigentlich sozusagen Kulturprodukte, die hier in Venedig hergestellt wurden, wurden, werden einfach verdrängt durch diesen massiven Tourismus, dass zum Beispiel Unternehmen hier angesiedelt werden, also beziehungsweise begünstigt werden. Das wäre ja das Mindeste. Da müsste eingeschritten werden, aber das ist in keinster Weise der Fall. Ganz im Gegenteil, dieser Bürgermeister ist dabei im Übrigen keine Ausnahme. Auch seine Vorgänger haben nichts anderes im Sinn gehabt, als Venedig zu nutzen und nicht als Stadt zu betrachten.
Aber Sie, Frau Reschi, bleiben trotz allem in Venedig? Werden nicht eine von den 1.000, die pro Jahr die Stadt verlassen?
Ich bin damit geschlagen, mit einem Venezianer verheiratet zu sein. Und wenn der aus dem Fenster guckt und kein Wasser sieht, dann wird er krank.
Also, die Journalistin und Schriftstellerin Petra Reschi bleibt in Venedig, wo ab morgen Tagestouristen 5 € für den Besuch der Altstadt zahlen müssen. Besuchermassen, von denen weiß man auch in Paris ein Liedchen zu singen. Im Sommer wird es erfahrungsgemäß etwas leerer in der Stadt, weil die Einheimischen sich dann in die Ferien verabschieden. Doch in diesem Sommer dürfte das Gegenteil der Fall sein. Am 26. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele, danach folgen die Paralympics. Diese sportlichen Großereignisse begleiten Kulturinstitutionen auf ihre Weise. Ab heute etwa läuft man sich im Louvre warm. In der Ausstellung Olympisme geht es um die Rolle der Kunst bei der Wiederbelebung der Olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, 1896 in Athen, und auch die von 1924. Damals fanden die Spiele nämlich schon einmal in Paris statt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Hinter einer Glasscheibe scheint helles Licht auf einen silbernen Becher, der auf einem kleinen Sockel thront. Christina Mitsupolo, Mitkuratorin der Ausstellung, freut sich, dass es ihr und ihren Kollegen gelungen ist, den Kelch in den Louvre zu holen.
Also hier stehen wir jetzt vor dem vielleicht bekanntesten Objekt dieser Ausstellung. Das ist ein kleiner Bokal, ungefähr 15 cm hoch, 925% reines Silber. Es ist das Archetyp der modernen athletischen Trophäe.
Entworfen hat diesen Michel Breal, ein glühender Anhänger der Idee, die Olympischen Spiele aus der Antike Ende des 19. Jahrhunderts neu aufzulegen. Der Pokal war der erste, der an einen Marathonläufer verliehen wurde, bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen. Den silbernen Kelch zieren Sumpfpflanzen und Enten, eine Anspielung auf die Niederlage der Perser im Sumpf von Marathon und dem Sieg der Athener 490 vor Christus. Breal hat den Marathon erfunden. Er knüpfte an die antike Legende über einen Boten an, der nach der Schlacht rund 40 Kilometer nach Athen lief und den Sieg verkündete.
Und Michel Breal war sehr intelligent, er war ja ein Linguist und Erfinder der Semantik und er konnte mit Bildern und Wörtern spielen und verstand sehr gut, wie die Menschen reagieren auf so etwas. Und so hat er also aus diesem historischen Event einen modernen Sport heraus erfunden, damit das moderne Publikum ein Erlebnis haben kann, was mit antiken Geschichte verbunden ist, einem gloriösen Moment von der Athener Geschichte. Und der Bokal diente dazu, ein materielles Objekt zu haben, was man angreifen kann und durch das man sich mit diesem historischen Moment identifizieren kann.
Auch Pierre de Coubertin wurde von den antiken Geschichten inspiriert. Er trieb die Wiederbelebung der Olympischen Spiele maßgeblich voran und gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee. De Coubertin fand neben Michel Breal in dem Maler Émile Gieron einen weiteren Mitstreiter. Gieron lebte in Griechenland und pflegte gute Kontakte zu Archäologen. Als offizieller Künstler der Olympischen Spiele zeichnete Gieron winzige Diskuswerfer oder Läufer auf Briefmarken.
Obwohl es ganz kleine Objekte sind, reisten diese kleinen Papiere in die ganze Welt. Und das war also ein Medium, die Information der Olympischen Spiele und auch der Entwicklungen der griechischen Archäologie und der neuen Entdeckungen, also Olympia und den anderen Grabungen, weltweit zu präsentieren. Das ist meiner Meinung nach das Internet der damaligen Zeit. Das war eine geniale Idee.
Die roten oder grünen Marken in den Schaukästen sind zum ersten Mal wieder in Frankreich zu sehen, nachdem sie vor mehr als 100 Jahren hier gedruckt wurden. Auch problematische Aspekte der olympischen Ikonografie greift die Ausstellung auf. Christina Mitsupolo deutet auf die lebensgroße Statue eines Diskuswerfers.
Die Statue vom Diskobol des Miron, der damals von den Nationalsozialisten als das Ideal des männlichen Körpers beobachtet wurde. Und somit hat Mussolini 1938 diese Statue von Italien aus an Adolf Hitler geschenkt. Und Leni Riefenstahl benutzte diesen Körperstil für ihren Film und und es ist sogar auf einem der Poster ihres Films dargestellt. Und das ist eben hier integriert in unsere Ausstellung, damit wir eben auch zeigen, dass die olympischen Ideale natürlich etwas sehr Wichtiges sind, aber dass sie auch manchmal in der Geschichte eben in die Extreme verholfen haben.
Frauen waren von den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit ausgeschlossen. Aber auf Postkarten des olympischen Malers Émile Gieron sieht man sie bei antiken Tänzen. Christina Mitsopolo hat das Vorbild dazu auf der Hydria des griechischen Töpfers Medias entdeckt. Die antike Vase hat das British Museum dem Louvre geliehen. Kuratorin Mitsopolo zeigt auf einen Schwarz-Weiß-Film an der Wand.
Aber das, was noch interessanter ist, ist, dass ich hier realisiert habe, dass der Grund, wieso der Tanz der Frauen eine olympische Postkarte wird, weil die Frauen haben ja dort gar nicht mitgemacht, war, dass Isadora Duncan, die bekannte amerikanische Tänzerin, die sich ja mit dem antiken Tanz befasst hat, das ist die Frau, die wir hier tanzen sehen, die war 1903 in Athen gewesen und hat somit Athen begeistert mit ihrem Tanz. Und davor wissen wir aus ihrer Biografie, dass sie sowohl im British Museum wie auch im Louvre in den Vasensammlungen die antiken Tanzszenen studiert hat.
Kleine schwarze Bronzestatuen von Läuferinnen belegen, dass Frauen schon in der Antike Sport getrieben haben. Ihr Weg in die Olympischen Spiele war allerdings noch lang.
Christiane Kess aus Paris über die Ausstellung Olympisme ab heute zu sehen im Louvre. Die Gleichstellungsinitiative Pro Quote Bühne hat zu einem Boykott des Hamburger Thalia Theaters aufgerufen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar soll dieser Boykott bis zum Sommer 2025 gehen. Dann endet nämlich die Intendanz von Joachim Lux, dessen Spielplangestaltung die Initiative heftig angreift. Er habe es geschafft, heißt es in dem Boykottaufruf ironisch, in seiner letzten Spielzeit nur eine einzige Frau in der Regie zu besetzen, Jette Steckel. Joachim Lux äußerte gegenüber Kultur heute insgesamt Verständnis für das Anliegen von Pro Quote Bühne. Da habe auch das Thalia-Theater noch Arbeit vor sich. Die Situation in seiner kommenden Spielzeit, die sei aber eine besondere.
Ich höre in einem Jahr auf und das bedeutet, dass ich dort, das habe ich auch bei unserer Pressekonferenz erläutert, dass ich dort das Bedürfnis habe und nicht nur ich, sondern auch das Ensemble, unsere Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, die aus den Anfängen stammen, nochmal zu runden, kurz gesagt, sie wieder einzuladen. Und das sind nun mal einfach vorwiegend Männer, ja, das ist so. Und dadurch entsteht eine besondere Unwucht, die so nicht beabsichtigt ist, die aber angesichts einer solchen letzten Spielzeit nicht zu vermeiden war. Wir hatten in anderen Spielzeiten schon ganz andere numerische Verhältnisse, wo zum Beispiel von 9 Regiepositionen im Großen Haus 5, also mehr als die Hälfte sogar, von Frauen vertreten wurden.
Pro Quote rechnet im Boykottaufruf vor. In der nächsten Spielzeit habe Jette Steckel als einzige Frau inklusive der Wiederaufnahmen 3 von 18 Regieaufträgen. Wer auf der Seite des Thalia-Theaters nachzählt, wird immerhin 4 finden. Aber sei es drum, die Botschaft ist klar.
Das kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, wir müssen, glaube ich, jetzt die Dringlichkeit unseres Anliegens auf eine besondere Weise vortragen. Es ist nur, A, die Zahlen sind nicht richtig. Zweitens, der Kontext, also einer sehr, sehr besonderen Spielzeit mit besonderen Prämissen. Und drittens hat es ja auch keinerlei Versuch von irgendeiner Kontaktaufnahme gegeben, wo man sagt, sag mal, erklär uns mal, wie kann das sein, dass du so und so agierst, sondern die hauen halt ihren Boykottaufruf raus. Aber Kommunikation ist was anderes.
Das war der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters Joachim Lux zum Boykottaufruf von Pro Quote Bühne gegen sein Theater. Im Herbst 2005, da wurde die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden geweiht. Mit dabei war Samuel Kummer an der Orgel. Der gebürtige Stuttgarter war seitdem viele Jahre lang Organist der Kirche. Ganz plötzlich ist er nun gestern im Alter von 56 Jahren gestorben. Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz würdigte Kummer als herausragenden Musiker, der das Orgelmusikprofil der Frauenkirche geprägt habe. Statt eine Statue des umstrittenen, weil NS-nahen Bildhauers Arno Breker aus dem Jahr 1957 vor einem Wuppertaler Gymnasium zu entfernen, hat man vergangenes Jahr entschieden, die Pallas Athene künstlerisch kommentieren zu lassen und dafür einen Wettbewerb auszuschreiben. Heute wurde nun bekannt, dass der Entwurf Eulensicht diesen Wettbewerb gewonnen hat von der Künstlerin Asra Akshamia. Ihr Beitrag ist eine Art Fernrohr, das dazu einlädt, Arno Brekes Figur anzuvisieren und so die Verstrickungen ihres Schöpfers in den Machtapparat der Nationalsozialisten zu reflektieren.
Soweit die Kulturmeldung. Vielen Dank an Doris Schäfer-Noske. In den Informationen am Abend, gleich ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk, geht es unter anderem um das Treffen von Bundespräsident Steinmeier mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Soweit Kultur heute an diesem Mittwoch. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.